SRF 1.
SRF 1 am Dienstagabend, es ist 17:30 Uhr.
Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Sparen aber wo? Die Stadt Luzern macht bei Sitzbänken und Spielplätzen jetzt doch keinen Abstrich. Wie die Mutter, so der Sohn. Im Zuger Kantonsrat bleibt ein Sitz der Alternativgrünen in der gleichen Familie. Seine Leidenschaft sind Daten. Der oberste Statistiker vom Kanton Luzern ist bei uns zu Gast vor seinem Absprung zum Bund. Und das Wetter, in der Nacht kann es zünftig regnen, morgen ist es wechselhaft bei höchstens 18 Grad. Im Studio Marlis Zinder. Es gibt auch in Zukunft rund 1200 öffentliche Sitzbänke in der Stadt Luzern. Der Stadtrat hat heute bekannt gegeben, dass er für den Unterhalt neue Lösungen gefunden hat. Im Rahmen eines Sparpakets hat der Stadtrat überlegt, ob man sein oder andere Bänke einsparen und Spielplätze zutun. Das hat heftige Kritik ausgelöst. Und die hat der Stadtrat ernst genommen. Peter Portmann.
Im Sommer sind verschiedene Massnahmen, die in diesem 4-Millionen-Sparpaket vorgesehen sind, kritisiert worden. Der Stadtrat hat heute vor den Medien gesagt, dass er da und dort noch einmal über die Bücher ist. Eigentliche Kompromisse sind wir aber nicht eingegangen, sagt der Stadtrat Adrian Borgula.
Wir sind sicher in der Frage der Spielplätze, bei der Umsetzung dieser Massnahme, gehen wir differenzierter vor. Wir machen in dem Sinn, ich würde jetzt nicht sagen Kompromiss, sondern wir haben jetzt einfach eine bessere Lösung gefunden bezüglich der Sitzbänke.
Spielplatz geht jetzt erkennen zu und bei den Bänken hat der Stadtrat Hilfe von außen bekommen.
Wir sind in Diskussion mit den Luzerner Schreiner und mit den Luzerner Maler, die uns unterstützen wollen, die Bereitschaft gezeigt haben, uns zu unterstützen im Unterhalt der Bänke.
Und Luzern Tourismus beteiligt sich finanziell am Unterhalt. Ebenfalls viel zu reden und schreiben gegeben haben die öffentlichen WC in der Stadt. Tatsache zum Beispiel, dass es beim Löwendenkmal keine Toilette mehr gibt für Touristen. Der WC-Masterplan sei zwar nicht Teil vom Sparpaket, sagt Adrian Borgula, es gehe aber auch dort Anpassungen.
WC an der Peripherie werden zum Teil geschlossen und im Zentrum, wo der Nutzungsdruck hoch ist, werden modernere Anlagen eingesetzt, die häufiger gereinigt werden. Jetzt hat sich gezeigt in den letzten 3 Jahren, dass bei dieser Planung man dort noch ein bisschen justieren muss, dass der Druck im Zentrum noch höher geworden ist. Und wir haben mit Sofortmassnahmen reagiert an diesen neuralgischen Stellen, Löwendenkmal und in der Aufschüttung.
Dass es in der Öffentlichkeit Kritik gegeben hat, das hat auch damit zu tun, dass der Stadtrat über die Umsetzung von einzelnen Sparmassnahmen noch gar nicht im Detail geredet hat, weil sie erst für das nächste oder das übernächste Jahr vorgesehen seien, sagt der Stadtpräsident Stefan Roth.
Wir haben aufgezeigt, wo wollen wir Leistungen abbauen. Und es ist im Bereich der Grünanlagen eine Massnahme drin, die erst im Jahr 2015 zum Umsetzen kommt. Also das heisst, auf der Zeitachse hätten wir da noch genügend Zeit gehabt. Im Sommer 2013 sind wir noch nicht so weit gesehen, um den Detaillierungsgrad zu haben wie heute. Wie wollen wir das umsetzen? Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir auch die Kritik aufgenommen haben, dass wir da noch eine Analyse gemacht haben und jetzt nach Lösungen gesucht haben.
Der Stadtrat bleibt aber dabei, dass Sparen immer wehtut und der Stadtpräsident wiederholt, dass der Stadtrat nicht nur auf Sparen und Leistungsabbau setze, er will auch mehr Geld einnehmen, zum Beispiel durch Neuansiedlungen von Unternehmen.
Der Luzerner Stadtrat hat sich heute also gewehrt und versucht, die Wogen zu glätten. Die Idee, kaputte Bänke nicht mehr zu ersetzen und Spielplätze, die wenig gebraucht werden, nicht mehr weiter zu unterhalten, die haben den Sommer bei einigen Leuten für Ärger gesorgt gehabt. Eigentlich ist es hier ja um Kleinigkeiten gegangen und trotzdem haben gerade die eine ziemliche politische Dimension angenommen. Bei mir im Studio ist jetzt der Beat Vogt, der für das Regionaljournal Zentralschweiz die Stadt Luzerner Politik mitverfolgt. Beat Vogt, einige Leute dürften sich gewundert haben, was soll das politische Theater um Sitzbänke?
Ja, wer sich da gewundert hat, sich wahrscheinlich zu Recht gewundert, weil das liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Also die Bänke am Geh wegzunehmen in der Touristenstadt, das ist eine Schnapsidee eigentlich. Und gleichzeitig muss man auch sagen, es wäre schön, wenn die Bänke das wichtigste Thema in der Stadt wären. Ist aber nicht so, dahinter versteckt sich eben halt doch ein tatsächliches Problem. Und das ist der massive Spardruck, der in der Stadt rum ist. Und den gibt's schon seit Jahren und eigentlich überall auch in der Stadtverwaltung. Und überall wird ständig gesucht nach Sparmöglichkeiten. Und wenn dann halt dort auch mal eine kleine unausgegorene Idee geboren wird, dann passiert das halt. So gesehen muss man sagen, dass die politische Bänkli-Komödie ist eigentlich dann doch nur der Ausdruck von einer durchaus ernsthafteren Geschichte.
Und trotzdem muss sich die Luzerner Stadtregierung für diese Komödie öffentlich verteidigen. Was ist falsch gelaufen?
Ja, die Stadtregierung hat ganz offensichtlich den öffentlichen Ärger ein bisschen unterschätzt, der so etwas provozieren kann, hat dann relativ ungeschickt reagiert, vor allem langsam, hat ja fast ein bisschen vergessen zu kommunizieren. Das sieht man ja an dieser Medienkonferenz, die heute gekommen ist, sehr spät. Das kratzt dann halt eben doch an der Glaubwürdigkeit, wenn man erst zwei Monate später definitiv sagt, nein, man hätte es gar nie wollen. Irgendwie glaubt man das dann nicht mehr so richtig. Und trotzdem muss man halt gleich auch sagen, wer jetzt die ganze politische Verantwortung auf einen Stadtrat abschiebt, der macht es sich dann halt eben auch ein bisschen einfach. Weil wenn man das grundlegendere Problem anschaut, eben den Spardruck, dann muss man ja auch im Parlament auf die Finger schauen. Und das steht kaum in der Kritik, obwohl gerade das Parlament beim Spardruck die Hauptverantwortung trägt.
Und warum ist das so? Warum kann sich das Parlament da aus der Verantwortung herausstellen?
Das Parlament ist in einer relativ komfortablen Situation. Die Parlamentarier können Sparmassnahmen fordern, müssen sie aber selber nicht umsetzen. Und wenn dann noch etwas falsch läuft, kann sich das Parlament nachher sogar noch als Retter profilieren. Da gibt es auch ein paar Beispiele in der letzten Zeit. Zum Beispiel die Bibliothek Ruppigen im Stadtteil Litau. Dort hat es geheissen, die wollen wir zumachen. Das war ein Teil von einem Sparpaket, wo die Mehrheit vom Parlament klar Ja dazu gesagt hat. Und dann, ein paar Monate später, hat das gleiche Parlament die Bibliothek wieder gerettet. Und die Geschichte, ja, die ist eigentlich mindestens so absurd wie die mit den Bänkli. Das zeigt eigentlich, wie und wo sparen, das ist dann halt eben doch nicht ganz so einfach, wie das Bänkli-Beispiel vermuten. Und aus dieser Sicht wäre es dann auch angebracht, jetzt das Thema definitiv zu vergessen, das ein bisschen im Sommertheaterarchiv zu verschwinden. Man könnte sich wirklich wichtiger zuwenden in der Stadt Luzern. Es gibt da noch ein paar Herausforderungen, die warten, zum Beispiel in der Alterspflege, beim Verkehr oder in den Schulen, um nur die offensichtlichen zu nennen.
Die Schätzungen sind das gewesen von Beat Vogt zur Stadt Luzerner Sparpolitik. Weitere Aktualitäten aus der Zentralschweiz jetzt in den Nachrichten mit der Julia Stirnimann.
Die Alternativgrüne Anna Lustenberger tritt auf Ende Oktober aus dem Zuger Kantonsparlament zurück. Sie ist 15 Jahre lang im Rat gesessen. Seit einem Jahr ist Anna Lustenberger Co-Präsidentin vom Schweizerischen Spielgruppenleiterinnenverband. Und das sei ein Amt, das viel Zeit brauche. Der Rücktritt fällt ihr nach so langer Zeit zwar nicht leicht, sagt Anna Lustenberger. Aber das Amt bleibt in der Familie. Nachher rutscht ihr 27-jährige Sohn Andreas Lustenberger.
Ich habe mit verschiedenen Kandidaten, die auf der Liste waren, Gespräche geführt. Schon länger auch. Sie haben nicht wollen, sie haben sich beruflich anders engagiert. Und als ich auf meinen Sohn zugegangen bin und eigentlich immer auch mal das Angebot gemacht habe, ist eigentlich von ihm noch recht schnell ein Socken gekommen und auch Begeisterung. Und er ist sehr motiviert politisch, er ist auch sehr engagiert. Und das freut mich natürlich riesig, dass er das macht. Und so hat sich das jetzt ergeben.
Vor Andreas Lustenberger sind 5 Leute auf der alternativ-grünen Liste gewesen, die alle entweder weggezögelt sind oder eben aus beruflichen Gründen nicht haben können. Der Andreas Lustenberger studiert Geografie, ist Co-Präsident der Jungen Grünen Schweiz und im Vorstand der alternativ-grünen Bar. Obwohl der Kanton Zug in den letzten Jahren zu hohe Krankenkassenprämien gezahlt hat, tut der Kanton das Geld nicht zurückfordern. Das schreibt die Kantonsregierung als Antwort auf einen Vorstoss von der CVP-Fraktion im Kantonsparlament. Im Gesamten hat Zug mehr als 1,5 Millionen Franken zu viel gezahlt. Der Vorstoss hat verlangt, dass Zug, bis das Geld zurück ist, nichts mehr an nationalen Finanzausgleich zurückzahlen. Die Regierung sagt in ihrer Antwort aber, dass die beiden Beträge keinen Zusammenhang miteinander haben und es braucht eine Gesetzesänderung, wenn man das mit dem Finanzausgleich verrechnen würde. Die SVP-Fraktion vom Luzerner Stadtparlament will verhindern, dass im Hirschmatt-Quartier Parkplätze aufgehoben werden. Weil in der Neustadt verschiedene Werkleitungen saniert werden und das Hirschmatt-Quartier attraktiver gestaltet wird, will die Stadt dort 85 Parkplätze streichen. Der Stadtrat hält grundsätzlich an seinen Plänen fest, aber schreibt in seiner Antwort an die Parlamentarier, dass er das mit den Parkplätzen nochmal überprüfen. Allenfalls gäbe es dann zum Beispiel mehr Parkplätze von der Zone D, die nur für die Anwohnerinnen und Anwohner sind. Den Herbst wird die Stadt wieder über das Projekt informieren. Bei einer Kontrolle hat die Luzerner Polizei letzte Nacht 8 Autofahrer und eine Autofahrerin verwischt, die zu viel getrunken haben. 4 von den betroffenen Männern hatten sogar mehr als 0,8 Promille im Blut gehabt. Die mussten sofort den Fahrausweis abgeben, teilt die Polizei mit.
Wenn es um Zahlen, Daten und Statistiken geht, so kommt er in ein richtiges Feuer rein. Der oberste Statistiker vom Kanton Luzern, der Georges Ulrich. Er ist seit 2,5 Jahren Direktor von Lustadt, Statistik Luzern. Ende September geht er steigt auf und wird neuer Direktor vom Bundesamt für Statistik. Daten zu seiner Person, der Georges Ulrich ist 45, verheiratet, Vater von 2 Kindern. Ich habe ihn gefragt, ob er statistisch gesehen also ein typischer Schweizer sei.
Wahrscheinlich stimmt das, ja. Man müsste noch zusätzlich anhängen, dass, wenn man den Durchschnitt anschaut von der Schweiz, Luzern noch eine besondere Stellung hat, weil in Luzern quasi die meisten durchschnittliche, also zumindest statistisch gesehen, durchschnittliche Personen leben. Also gerade in zweifacher Hinsicht wäre ich quasi statistischer Mittelwert.
Und warum ist das so? Wieso leben in Luzern die statistisch durchschnittlichsten Schweizer?
Also das meine ich auch durchaus positiv mit durchschnittlich, also nicht negativ gemeint. Warum das so ist, das weiß ich natürlich nicht. Wir können ja einfach nur festhalten über die öffentliche Statistik, dass es so ist. Und das ist eigentlich noch ganz eine interessante Sache. Immer wenn wir so vergleichen mit der Schweiz, sind wir immer mit der Schweiz plus minus, je nach Statistik, etwa gleich auf. Und man kann eigentlich fast so ein bisschen sagen, wenn man Luzern anschaut, wissen wir etwa, wie es der Rest der Schweiz aussieht.
Sie befassen sich häufig mit Statistiken. Für die einen Leute sind Statistiken einfach häufig so eine endlose Zahlenreihe. Also, wenn ich jetzt da ein Blatt Papier nehme, das Kantonsprofil vom Kanton Luzern, das ist auch an ihrer Internetseite, also von Lustadt, da hat es einfach ganz einen Haufen Zahlenreihen drauf, für viele Leute eine staubtrockene Angelegenheit. Was macht denn für Sie die Leidenschaft aus, für die Zahlen, für die Daten?
Ja gut, ich meine, eigentlich hat unser Leben ganz viel mit Statistik zu, oder zumindest mit Daten. Also alles, was wir machen, tagtäglich, produzieren wir in irgendeiner Form Daten. Und Statistik versucht natürlich, die Daten irgendwo durch sichtbar zu machen, dass sie eben von Daten zu Informationen und dann zu Wissen werden. Und hoffentlich, wenn jemand etwas damit macht, auch quasi fast zur Weisheit werden oder sie auch angewendet werden. Also Statistik begleitet uns tagtäglich. Wenn man eine Zeitung liest zum Beispiel, wollen Sie mal schauen, wie viel Statistik da drin ist. Wir können auch vielleicht auch uns darüber unterhalten, ob die gut oder schlecht ist. Aber Statistik ist ein permanenter Begleiter.
Jagen Sie denn diese Daten auch in Ihrer Freizeit nachher? Also, tun Sie da auch alles statistisch festhalten, was bei Ihnen im Haushalt passiert, oder wie?
Ein Teil ist ja automatisch erfasst. Also quasi, wenn Sie irgendetwas machen zu Hause oder so, dann produzieren Sie auch Statistik. Ob Sie die dann auch aufschreiben und irgendeine Gültigkeit für Ihr Leben haben, das ist vielleicht etwas anderes. Ich glaube, ganz scharf trennen zwischen Privat und Beruf, das kann keiner so richtig, 100%. Ein bisschen hat es überall drin. Aber es ist jetzt schon nicht so, dass ich gerade Statistik führe, wenn meine Kinder ins Bett gehen und wenn sie aufstehen, das nicht.
Man hört ja immer wieder den Spruch, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Nervt Sie so einen Satz?
Nein, es ist eigentlich eben super, dass es diesen Satz gibt, weil an dem anknüpfend kann man ja gerade sagen, dass es eben nicht so ist. Ich muss vielleicht so sagen, der Satz kommt ja oder wird Churchill ins Maul gelegt. Man sagt, er habe das dazu mal gesagt. Eigentlich weiss niemand wirklich genau, ob das stimmt, dass der Churchill das gesagt hat. Das ist vielleicht das eine. Und das zweite, es ist natürlich nicht Statistik, die fälscht oder manipuliert, sondern wann ist der Statistiker? Und dort ist es, denke ich, schon gut, dass man genau anschaut, wer hat das erhoben und sind dort allenfalls Interessen dahinter gewesen, wie hat das dargestellt, der Statistiker, und könnte man das irgendwo verfälschen. Die Manipulation selber so ist ja nicht in der Statistik, sondern wie gesagt, halt der, der dann die Statistik macht.
Aufgrund von Statistiken wird interpretiert, so Zahlen und Daten, die werden ja dann auch teilweise politisch gebraucht oder ausgeschlachtet. Wie häufig gibt es denn, dass Sie sich vielleicht ärgern darüber, weil Sie das Gefühl haben, da ist etwas falsch interpretiert worden?
Gut, die Interpretation ist ja nicht die Aufgabe eigentlich von der öffentlichen Statistik, sondern wir erheben die und machen allenfalls Indikatoren, wie Phänomene können erklärt werden. Die machen wir in aller Regel zusammen mit der Wissenschaft oder eben auch mit der Politik. Dass dass irgendwo aufgenommen wird und etwas falsch daraus interpretiert wird, das kann durchaus mal kommen. Da gibt es zum Teil Institutionen, wie zum Beispiel der Ethikrat der öffentlichen Statistik. Wenn etwas wirklich falsch gesagt wird, dann interveniert der auch. Und sonst ist natürlich tatsächlich halt der Nutzer von Statistik überlassen, Interpretationen zu machen. Es ist ja auch ein Element von der Demokratie, dass man auf der Basis von Daten darf unterschiedliche Sichtweisen haben. Was natürlich nicht okay ist, wenn man Daten nimmt manipulativer Natur, wie wir vorher jetzt gerade schon ein bisschen darüber geredet haben, um seine eigenen Argumente noch zu unterstützen und sich nicht im Diskurs von der Wissenschaft aussetzen tut. Das geht natürlich nicht.
Aber juckt es Sie selber manchmal nicht auch, wenn Sie vielleicht irgendwo sehen, da wird etwas politisch ausgeschlachtet aufgrund von einer Statistik, wo Sie das Gefühl haben, das stimmt so nicht, dass Sie dann halt pointiert eine politische Aussage dazu machen?
Das darf ich natürlich schon aus der Funktion nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und es ist mir ja auch klar, dass im politischen Prozess, dass Politiker als Teil von ihrer Aufgabe sehen und das auch nutzen. Man könnte wahrscheinlich nicht nur mit der Statistik sich darüber aufregen, dass Sachen zum Teil vertreten oder anders ausgesagt werden, sondern einfach auch in anderen Bereichen der Kommunikation. Aber das gehört, glaube ich, ein bisschen zum politischen Spiel. Und dort darf ich mich, glaube ich, auch nicht darüber aufregen.
Georges Ulrich, gibt es denn etwas, was Sie vielleicht speziell überrascht hat an einer Statistik, wo Sie gedacht haben, oh hoppla, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass das so rauskommt?
Ja, natürlich, dass meine Tochter mit dem Namen Mia auf dem Platz 14 ist, von den meistgenannten Vornamen hier im Kanton, das hat mich natürlich schon überrascht.
Nach 2,5 Jahren bei Statistik Luzern wechseln Sie Ende Monat zum Bund, Georges Ulrich. Sie werden Chef vom Bundesamt für Statistik. Das heisst, Sie sind dann der Kapitän vom statistischen Supertanker, der genau beobachtet wird. Macht jetzt das nervös oder ist das für Sie so ein bisschen der besondere Reiz?
Ja, ich werde nicht nervös. Es wäre komisch, ich wäre nicht nervös. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich enorm drauf. Und wenn man sagt Kapitän, ich glaube, es sind ja immer viele Leute, die viel Leidenschaft haben, den Job, den sie dort machen, auszuüben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie jemanden haben, der ihnen das auch vermittelt, dass sie jemanden, der vorne steht oder mit denen mitzieht, vielleicht kann man es besser so formulieren, auch begeistert ist von dieser Tätigkeit. Und dass wir gemeinsam etwas entwickeln können für die Schweiz und für die Demokratie letztlich. Und ich glaube, wenn die Leute das spüren, muss ich nicht sehr nervös werden, weil ich das Gefühl habe, wir rennen dann alle oder hoffentlich alle in die gleiche Richtung.
Beim Bundesamt für Statistik hat Georges Ulrich, als er ab dem 1. Oktober neuer Chef ist, 850 Mitarbeitende. In Luzern waren es knapp 30 gewesen. Wer seine Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird bei Statistik Luzern, ist noch offen. Es ist 5:05. Jetzt noch eine Stas, die heute Schlagzeilen gemacht hat in der Zentralschweiz. Bitte Julia Stirnimann.
Es gibt auch in Zukunft rund 1200 öffentliche Sitzbänke in der Stadt Luzern. Der Stadtrat hat heute bekannt gegeben, dass er für den neuen Unterhalt neue Lösungen gefunden hat. Und auch bei anderen Massnahmen von einem Sparpaket ist der Stadtrat noch einmal über die Bücher. Zum Beispiel bei den Spielplätzen. Die sollen nämlich auch alle bleiben. Die Alternativgrüne Anna Lustenberger gibt ihren Austritt aus dem Zuger Kantonsparlament. Anna Lustenberger ist Co-Präsidentin vom Schweizerischen Spielgruppenleiterinnenverband und das sei ein Amt, das viel Zeit brauche. Nachrutschen tut ihr 27-jähriger Sohn Andreas Lustenberger. Er studiert Geografie und ist unter anderem Co-Präsident der Jungen Grünen Schweiz. Ende September hat der oberste Statistiker vom Kanton Luzern seinen letzten. Georges Ulrich wechselt nach 2,5 Jahren bei Statistik Luzern zum Bund. Der 45-Jährige wird Chef vom Bundesamt für Statistik mit 850 Mitarbeitenden. Wer zu Luzern seinen Nachfolger oder Nachfolgerin wird, das ist noch nicht bekannt.
Weiter zum Wetter und der Prognose von Christine Jutz von SRF Meteo.
Am späteren Abend und in der Nacht kommt es verbreitet zu regnen. Zum Teil regnet es auch zünftig. Die Schneefallgrenze steigt aber wieder an auf etwa 2300 bis 2700 Meter. Die Temperaturen sinken zur Nacht auf 7 bis 10 Grad. Morgen Mittwoch ist es häufig bewölkt und immer wieder mal nass. Die Schneefallgrenze steigt zum Teil bis gegen die 3000 Meter. Dazu bläst ein starker Westwind mit Böen von 70 km pro Stunde im Flachland und über 100 km pro Stunde auf den Bergen. Trotz dem Regen wird es morgen aber wärmer wie heute. Die Temperaturen steigen zum Beispiel zu Cham und zu Luzern mit dem Westföhn bis gegen die 20 Grad. In Altdorf gibt es 18, in Schweiz 17 und in Engelberg 14 Grad. Auf dem Titlis oben schneit es bei rund 1 Grad. Am Donnerstag ist es dann zuerst noch bewölkt und in den Bergen auch noch nass. Im Milisau trocknet es schnell mal ab. Der Tag durch lockern die Wolken sich noch dies noch auf und es wird auch zeitweise sonnig. Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 16 Grad.
Regionaljournal Zentralschweiz im Internet gibt es uns unter srf.ch. Für die Redaktion verantwortlich Radka Laubacher, mein Name Marlis Zehnder. Die nächste Ausgabe hier auf dem Sender gibt es morgen Morgen um 6:30.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.